Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei einer neuen Folge mit Milch und Zucker.
Komm, sag's.
Was?
Was du immer sagst am Anfang.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker.
Okay. Ich mag Änderungen nicht, ja?
Danke. Also, willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir sind wieder da. Ich bin die Christiane und mir gegenüber sitzt die Brenda. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast, beziehungsweise heute eine Gästin bei uns. Und das ist die Sandra. Hallo, Sandra.
Hi.
Die Sandra ist 30 Jahre alt, gelernte Diätologin und macht, wie sie sagt, nebenbei auch so ein bisschen Schauspiel. Wo man dazu sagen muss, ich kenne dich halt nur vom Schauspiel.
Ja, du kennst meine dunkle Seite nicht.
Ja, die Diätologinnen-Seite. Mhm. Worüber wir mit dir heute reden wollen, wird jetzt die Brenda erklären.
Ja, immer vorausschicken, wir zwei kennen uns gar nicht.
Stimmt.
Aber die Christiane hat ein bisschen was von dir erzählt und wir versuchen immer in der Vorbereitung ein Thema zu finden, wo wir glauben, dass es auch für den Gast, in dem Fall die Gästin, auch spannend ist und ein bisschen Sachen abdeckt. Aber wie ich heute darüber nachgedacht habe, haben wir gedacht, wir haben früher immer dazu gesagt, wir können auch über Weihnachten reden.
Stimmt, im Zweifelsfall immer.
Ja.
Oder Harry Potter, also du nicht, aber ich.
Aber das haben wir schon lange nicht gesagt und es ist in 3 Monaten. Also wir könnten wirklich mal
schon über Weihnachten. Schon langsam können wir wieder damit anfangen.
Ja. Aber das dein tatsächliches Thema ist nicht Weihnachten, sondern die Welt ist eine Bühne für Männer. Und wir haben uns gedacht, also wir haben darüber gesprochen, dass es irgendwie im Theater und auch im Film, im österreichischen Film, dass das schon eine Männerwelt ist. Vor allem vielleicht sogar in der Kunst, würde ich vielleicht mal sagen, dass das halt schon ein Thema ist. Und da haben wir gedacht, da reden wir mal drüber. Und über das Theater spielen und alle Fragen, die wir schon immer mal stellen wollten, einer Schauspielerin.
Genau.
Normalerweise würde ich jetzt sagen, die Christiane hat die erste Frage für dich bei Questions Go. Diesmal habe sie ich. Weil es gibt eine Frage, die dir die Christiane stellen muss.
Ja, sie macht sonst keinen Sinn. Sie macht es sonst Sinn.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so schnell umgewöhnen kann.
Ja. Also, diesmal habe ich die erste Frage in den Questions to Go, nämlich Buch oder Kindle?
Kindle.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit Essen.
Radio oder Fernsehen?
Radio, ich habe keinen Fernseher.
Raimund oder Nestroy?
Nestroy natürlich.
Natürlich.
Als Kind wollte ich werden?
Groß und ich habe es nicht geschafft.
Am Wochenende mache ich am liebsten
Kaninchen streicheln.
Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich
ein Mann.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
Staubsaugen. Das würde ich gerne mal sehen.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ausschlafen.
Was ist das Kitschigste, was du jemals gemacht hast?
Jemandem gesagt, dass ich ihn mag? Nein, warte, das habe ich gar nicht. Ich habe es mir gedacht. Das war das Kitschigste.
Logik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Blödeste App auf deinem Handy?
Spagattraining.
Danke sagen möchte ich
meiner Mama.
Also die Question to Go hast du geschafft.
Was ist eine Spagat-App?
Das habe ich mich auch gefragt, dann habe ich es installiert. Ich bin sehr ungedehnt. Ich habe mir gedacht, damit ich flexibler werde, mache ich eine Spagat-App für 30 Tage. Am Tag 2 bin ich gescheitert. Und was mich daran sehr fasziniert hat, ich habe mir Dehnungsübungen erwartet. Es waren aber so Hampelmänner und so Sachen, wo ich mir dachte, was bringt das? Aber anscheinend muss man auch Hampelmänner machen, um einen Spagat zu trainieren.
Die andere Frage ist, warum willst du einen Spagat können?
Weil ich so jemand bin, der, also ich höre uroft, Sandra, was machst du für einen Sport? Weil ich sehr schnell Muskeln anlege und dadurch, glaube ich, ist aber der umgekehrte Ding, dass ich eben nicht gedehnt bin, sehr groß. Und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich erwachsen, jetzt arbeite ich da mal dagegen. Das macht eine erwachsene Person.
Die Christiane, das ist die erste Frage, für
ja,
die ich
dir richtig mit
Milch und Zuckerfrage.
Um so ganz langsam ins Thema einzusteigen, reinzutauchen. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Ich habe eine Bialetti-Maschine. Also Maschine, diese typischen, ihr kennt das, oder?
Mhm. Ja, das genau. Ich muss dazu sagen, ich muss jetzt gleich unterbrechen, weil ganz viele unserer Gäste und Gästinnen erzählen uns von der Bialetti-Maschine.
Wir machen keine Werbung und wir kriegen auch kein Geld dafür.
Nein, aber es funktioniert bei mir, weil ich habe jetzt eine gekauft. Und habe sie heute eingeweiht. Das wollte ich kurz noch sagen.
Und am Anfang war es eigentlich eine Umstellung, dass man das macht, aber mittlerweile ist das so ein Ritual, was super funktioniert und was ich urgern habe zu Hause, wenn ich in der Früh aufstehe und meinen Kaffee am Herd mache. Mit viel Milch.
Also es ist schon so ein Einstieg in den Tag für dich. Also
ja, seit einer Woche.
Ah, okay.
Aber da regelmäßig, nicht so wie die Spagate.
Und ansonsten, trinkst du viel Kaffee? Oder? Weil ich habe darüber nachgedacht, weil mein, im Theater in Schwechat, da sieht man halt immer die üblichen Verdächtigen mit ihrer Kaffeetasse herumlaufen. Mhm. Und ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob du einer davon bist oder nicht.
Ja, weil mir dieses leere Heferl dann auf die Nerven geht. Das muss man dann immer wegräumen. Und ich wollte halt nicht diesen Automatenkaffee auch von in Schwechat. Und dann habe ich eine Zeit lang so einen Coffee-to-go-Becher gehabt, den ich dann immer mitgenommen habe. Das war mir dann aber auch zu viel Aufwand. Und somit trinke ich meinen Kaffee in der Früh zu Hause und am Nachmittag, wenn ich zu Hause bin.
Ich finde Coffee-to-go-Becher. Ich meine, ich habe auch mehrere in verschiedenen Variationen, aber ich denke, die sind immer so sperrig zum Mitnehmen. Eh gut für die Umwelt, aber halt wirklich sehr sperrig. Es gibt solche Foldable Coffee-to-go-Becher. Ich glaube, so einen werde ich mir jetzt zulegen, ja.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich es eilig habe, wenn ich einen Coffee-to-go in der Hand habe und mitnehme. Und ich habe mich immer angeschüttet. Also ich habe dann überall immer den Milchkaffee gehabt. Dann wasche ich es auch nicht gescheit aus. Dann hast du den ganzen Gatsch auch in der Tasche. Und ich habe jetzt auch noch gehört, dass die gar nicht so gesund sind.
Nicht?
Aber man hört ja viel. Ja, weil sie ja so schwärmen alle von diesem Bambus, dass sich da diese Teilchen lösen.
Stimmt, das habe ich auch gehört.
Ja.
Also auch nicht so gesund.
Habe ich mir schon gedacht, dass das dann kommen wird, dass halt die Farbe, die drauf ist, wieder super giftig ist.
Aber dieses Kaffee ist schon so ein Zuhause-Ritual.
Ja.
Weil das definitiv. Ist eigentlich ungewöhnlich, weil die meisten Leute doch Kaffee, also wenn man fragt nach einem besonderen Kaffee, ist es immer so, wenn ich dort war oder am Sonntag, wenn ich dort hingehe oder so. Ich glaube, wir haben noch niemanden gehabt, der gesagt hat, der beste Kaffee, den ich trinke, ist zu Hause.
Ja, das ist, glaube ich, deshalb, weil ich habe mir darüber sogar schon Gedanken gemacht. Ich bin relativ spät ausgezogen von zu Hause und ich war dann im Spital in so einer Personalwohnung und ich habe erst seit ein paar Jahren jetzt so mein richtiges Zuhause für mich selber in meiner Wohnung und ich fühle mich auch erst seit 2 Jahren so wirklich für mich in meinem Zuhause zu Hause. Und da habe ich einfach auch extrem viel Zeit jetzt zu Hause verbracht und da gehört der Kaffee so voll dazu.
Also bist du auch dann so jemand, der sich einmummelt zu Hause?
Ja. Aber das habe ich auch erst lernen müssen, weil ich war früher immer so bäm, 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 immer nach außen und habe erst viel später gemerkt, dass mir dieses Zurückziehen und wirklich Zeit mit mir selber alleine verbringen richtig taugt. Und ich glaube, da habe ich dann eine Phase gehabt, wo ich das extrem ausgelebt habe.
Aber ich glaube, das ist halt, ich meine, man muss auch zu seinem Zuhause irgendwie finden, weil man muss sich zu Hause wohlfühlen, dass man gern zu Hause ist. Weil wenn Sachen nicht passen oder dann ist man auch nicht gern zu Hause.
Genau, ja. Da muss sehr viel passen. Da ist auch eine riesen Ausmistaktion dabei dann gewesen. Also das war in diesem ganzen KonMari-Hype und ich bin ja total gegen Hypes, bin aber trotzdem reingekippt. In manchen Sachen hat mir das total gut getan, mich da wirklich von Sachen zu trennen und das Zuhause übersichtlich zu haben.
Also richtig dieses, ich nehme jetzt jedes Ding in die Hand und so macht mich das glücklich. Wenn mich nicht glücklich macht, dann fliegt es.
Ja, wobei ich habe das nicht so radikal gemacht, sonst hätte ich jetzt keine Zahnbürste mehr. Aber so im Groben, dass man sich... Ich bin oft so ungeduldig und was ich da mitbekommen habe, ist, dass man sich wirklich hinsetzt und jeden Gegenstand einmal in die Hand nimmt und aber trotzdem dann weiterkommt mit dem, anstatt dass man sagt, ich mache jetzt einmal die ganze Wohnung und das macht man dann nicht, weil dann fange ich irgendwann und denke mir, okay, ich gebe auf, die ganze Wohnung schaffe ich sowieso nicht. Und da habe ich bei einem Federpenal angefangen und dann hat sich das so gesteigert, dass dann wirklich irgendwann die ganze Wohnung war. So der Weg ist das.
Ist das Ziel. Ja, ich habe es nach Kästen aufgeteilt. Also ich habe auch vor, wann war das? In einem halben Jahr vermutlich, habe ich auch so einen Ausmistwahn bekommen und bin dann einfach so von Kasten zu Kasten. Also ich habe in der Küche angefangen, in meinem Eckküchenkastel, habe das einmal durchgegangen, dann bin ich zum nächsten Kastel gegangen, bin das und dann irgendwann, und dann auf einmal war der Tag um und ich war im Schlafzimmer beim Kleiderschrank. Also es ist, ich weiß nicht, es ist danach irgendwie so, man ist so ein bisschen leichter.
Ja,
mache ich eigentlich ganz gern.
Man kommt in so einen Flow rein.
Voll.
Aber ich habe dann gemerkt, dass es hapert oft an dem Punkt, dass ich dann zwar aussortieren kann zwischen behalte ich und behalte ich nicht, aber was mache ich dann damit, mit dem behalte ich nicht? Weil dann, ja, du kannst nicht alles in humane Tonnen hauen und dann hörst halt da auch diverse Geschichten ob das dann so zielführend ist, das wirklich dorthin zu geben oder ob man eine Kleidertauschparty macht oder was man dann mit den Sachen macht. Das war dann oft das Problem. Achso, hast du die noch?
Nein, also ein paar war dann relativ schnell weg, aber ich habe dann ein paar Säcke einfach runter in den Keller gebracht und ich glaube, zumindest einer steht dort noch. Und ich habe auch vor kurzem, also ich habe auch Bettzeug und sowas ausgemistet und das ist dann auch einfach ewig lang bei mir am Tisch gelegen. Und das war dann halt der neue Platz dafür, was mich eh jedes Mal aufgeregt hat, wenn ich vorbeigegangen bin. Aber jetzt ist das auch weg. Jetzt hat es ein neues Heim gefunden und das ist jetzt zum Glück auch weg. Es war so schön, diesen Fleck vom Tisch wieder zu sehen.
Ja, man bildet dann so Haufen, an denen man dann ganz oft vorbeigeht zu Hause und sich immer denkt, warum mache ich das nicht fertig? Aber ich glaube, dass das auch sowas ist, was man vielleicht so im Jugendalter lernen kann, wenn man diesen Punkt nicht verpasst. Weil meine Mama hat, also ich habe einmal mit 16 so einen Rappel gekriegt, ich wollte jetzt ein cooles Zimmer haben, dann habe ich angefangen, meine ganzen Barbies und so weiter auszusortieren und dann ist die Mama gekommen und hat gemeint, na, was ist, wenn du Kinder hast und dann, was glaubst du, was das mal wert ist und. Und deshalb ist meine ganze Diddl-Sammlung und meine ganze Barbie-Sammlung in Plastikkisten im Keller und wartet auf mein Kind. Ich wollte immer, dass meine Eltern ein Haus haben und dass ich ihnen alles am Dachboden geben kann.
Ja, ich glaube, das ist praktisch.
Das funktioniert nur eine Zeit lang, kann ich sagen, Erfahrung, weil irgendwann ziehen die Eltern dann um.
Ah.
Und dann ist so, holt euch einen Krempel ab oder es verschwindet.
Ja, oder sie wollen einen Fitnessraum oder ein Malatelier oder so eröffnen oben.
Meine Mama hat aus meinem ehemaligen Zimmer ein Esszimmer gemacht und das war keine 2 Wochen, nachdem ich
Radikal.
Aber du hast auch zurück auf die Couch kommentiert.
Ja, auf der Couch habe ich damit gedacht. Das war schön.
Aber du hast eigentlich davon gesprochen, dass du ausgezogen bist und dann im Personalheim gewohnt hast.
Mhm.
Welches Personalheim war das? Warum? Was hast du da gemacht? Erzähl uns deine Geschichte.
Also ich habe ja nicht Matura gemacht und dann habe ich gleich die Ausbildung, die ich machen will, gefunden und gleich als Diätologin gearbeitet. Ich habe dieses typische BWL-Jahr, dieses Begehrte gemacht.
IBWL?
Ja, nicht, aber bis zum I bin ich nicht gekommen. Dann habe ich mir gedacht, so, das will ich nicht studieren. Ich studiere jetzt was mich wirklich interessiert, weil nach diesem einen Jahr auf der WU, nämlich noch auf der alten WU bei der Spittelau, die in diesem grauslichen Grün und Pissgelb, habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich was mich wirklich interessiert. Zu dem Zeitpunkt war Essen auch schon wichtig. Ich habe mir gedacht, okay, mache ich Ernährungswissenschaften. Habe nicht gewusst zu der Zeit, dass mich das auch nicht so wirklich interessiert, weil ich wollte eigentlich immer Sängerin werden. Habe dann das angefangen und habe dann nach 2 Jahren mit der Studienrichtungsvertretung telefoniert und habe so gesagt, ja, was kann ich eigentlich jobmäßig mit dem Studium machen? Und der nette Herr am Telefon hat dann gemeint, naja, eigentlich nichts. Er hat dann gemeint, naja, jedes Fach, was du da studierst, du hast da Chemie im Lehrplan, aber dann nimmt man einen Chemiker dann im Berufsleben. Ich habe mir gedacht, super, was mache ich? Und mein damaliger Freund hat die Aufnahme für Physiotherapie auf der FH gemacht und dann habe ich da mal geschaut und habe gesehen, es gibt auch Diätologie, das ist auch mit Essen, nur mit Beruf. Und dann habe ich die Aufnahme gemacht und habe dann Diätologie studiert. Und nach den 3 Jahren war ich dann zuerst in einer Reha-Klinik und dann habe ich ins Wilhelminenspital gewechselt. Da habe ich damals noch zu Hause gewohnt und da war der Hinweg immer 1 Stunde lang ins Spital und wir haben so Milchküchendienste gehabt, wo wir Muttermilch in Fläschchen abgefüllt haben.
Okay.
Und das hat teilweise, also das beginnt halt total früh. Und ich habe mir dann gedacht, ich will zumindest Wegzeit sparen, damit man ein bisschen mehr Freizeit hat. Und bin dann eben in dieses Personalwohnheim, was dort gleich dran gebaut war, hingezogen. Und dort habe ich dann für 2 Jahre gewohnt. 30 Quadratmeter, typisch eingerichtet mit Einbauschränken und so weiter. Also
sehr unpersönlich, oder?
Sehr unpersönlich, ja. Also so vom Zuhause-Feeling, von wirklich zu Hause, wo auch ein... Also man wird ja dann quasi auf einen Zug geschickt, man hat ja dann auf einmal nicht mehr den vollen Kühlschrank, den man zu Hause hat. Das ist schon mal eine Umstellung. Und dann so ein eher unpersönliches Feeling, wo man nicht sehr viel machen kann an Deko und an Umbauten. Ich meine, ich habe den Boden verlegt dort, weil es war wirklich so ein grüner Plastik-PVC-Boden.
Oh, schön.
Die Fußleisten fehlen bis heute. Aber ja, es war trotzdem so ein bisschen ein ich bin jetzt selbstständig und erwachsen Gefühl, was das Ganze ein bisschen kompensiert hat.
Aber da hat den Weg ja nicht aufgehört.
Ja, das war bei mir nicht so
Personal. Ja. Dann habe ich 2 Jahre war ich dann im Spital. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass das einfach für mich sehr unkreativ ist von der Arbeit her. Es war ein klassischer 40-Stunden-Job und mich hat das ein bisschen fertig gemacht, dass ich jeden Tag gewusst habe, ich werde jetzt um 7.30 Uhr frühstücken, ich werde um 9 Uhr auf der Station sein. Dieses durchstrukturierte und auch von dem, was du als Diätologin in der Ausbildung lernst und was du dann in einem System Krankenhaus umsetzen kannst, da bist du einfach sehr eingeschränkt. Dann habe ich eine Fortbildung gemacht. Das war eine Fortbildung, wo es eigentlich darum gegangen ist, es hat geheißen Zeitmanagement nach irgendeinem Modell. Und ich habe mir gedacht, ich bin eh so chaotisch, da lerne ich To-Do-Listen machen und dann bin ich viel effizienter in meinem Beruf. Und dann habe ich dieses Seminar gemacht und es war eigentlich ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wo es darum geht, wie du rausfindest, was du eigentlich machen willst und wie du dieses Ziel erreichst. Und das ist halt so mit Bildkarten und du suchst dir halt ein Bild und du weißt überhaupt nicht, was passiert, das ist alles so intuitiv. Und ich habe dann so ein Bild mit einer Zeitung, mit einem Kaffeehäferl, da ist der Kaffee wieder, und der Brille gegriffen. Und dann brainstormen alle zu dem Bild Begriffe und du streichst die Begriffe an, die dich ansprechen. Dann machen sie Sätze draus und dann kommt ganz zum Schluss so dein Satz. Und es war halt so, ich verbringe meine Zeit mit sonniger Jazzmusik und Schauspielerei. Ja, und dann, wie ich wieder in der Arbeit war, bin ich halt zu meiner Chefin gegangen und habe gekündigt. Und habe gesagt, ich mache jetzt eine Schauspielausbildung.
Auch mutig?
Ja, weiß ich nicht. Ich höre oft so, hey, mutig. Ich habe es nicht so empfunden, weil ich an einem Punkt war, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist. Also ich war auch damals mit jemandem zusammen, der war voll in der Musikszene, also der war Bassist. Und ich habe den total viel beneidet über den seinen Alltag, über, weiß ich nicht, wir waren nächtelang irgendwelche Konzerte anhören und bis um 3 in der Früh unterwegs und ich habe halt am nächsten Tag um 7.30 Uhr beim Frühstück sitzen müssen. Er hat halt ausschlafen können und ich war immer grantig, wenn ich ihn liegen gesehen habe und er schlafen konnte. Und von dem her habe ich mir gedacht, es passt einfach irgendwas nicht und ich muss was ändern.
Ja, ich finde es mutig, also was ich da an der Geschichte mutig finde, ist zu sagen, ich gebe den Job auf, den ich jetzt gelernt habe, nehme ich jetzt Arbeit, habe irgendwie ein strukturiertes Leben, habe eine Wohnung und sage dann von einem Tag auf den anderen eigentlich gehe in eine ganz andere Richtung. Mhm. Vorsichtige Menschen würden vielleicht sagen, ich schaue mir das nebenbei mal an oder ich mache das nebenbei und versuche es irgendwie abzusichern. Aber zu sagen, am nächsten Tag ich kündige und wir schauen, ist, finde ich, schon sehr mutig.
Stimmt, das hätte ich eigentlich auch machen können. Na, da war der Punkt, dass ich habe sogar überlegt, Bildungskarenz zu nehmen. Das habe ich auch besprochen, das ist nicht genehmigt worden, das ist nicht gegangen. Bei den Schauspielschulen, also ich habe das sehr, sehr spät begonnen. Ich habe mit 27 die Schauspielschule gemacht. Da kann man sich auch nicht mehr an den staatlichen, oder es war genau die Grenze, wo man sich noch an den staatlichen bewerben kann. Bin dann auch noch so auf dem letzten Drücker Max-Reinhardt-Seminar-Aufnahme gegangen, war natürlich furchtbar schlecht. Habe ein Blackout gehabt, aber wortwörtlich, weil ich nicht gewusst habe, ich meine, ich habe 11 Jahre in einer Laiengruppe gespielt, und das war in einem Turnsaal und ich habe die Leute immer sitzen gesehen. Und beim Max-Reinhardt-Seminar bei der Aufnahme sitze ich auf der Bühne und ich schaue wirklich ins Schwarze. Und ich war so geflasht von diesem schwarzen Nichts, dass da auch nichts mehr im Kopf war.
Ich habe gar nicht gewusst, also es gibt ja eine Aufnahme, ein Aufnahmealter für Schauspielschulen?
Für staatliche, ja. Also ich weiß nicht, ob sie es jetzt am Konservatorium haben, sie es, glaube ich, dieses Jahr geändert, habe ich gehört. Aber an den staatlichen heißt es immer so bis 27 und dann muss man irgendwie ein außertürliches Talent sein, dass man dann noch aufgenommen wird.
Auch schade eigentlich, oder?
Total. Also total schade, weil ich finde, also ich habe mein ganzes Leben, das klingt so dramatisch, so alt bin ich noch gar nicht, aber ich habe immer diesen Zeitstress in mir gehabt. So immer, ich bin für alles zu alt. Das rentiert sich jetzt nicht mehr. Dann vergleichst dich mit anderen. Und ich wollte im Gymnasium eigentlich schon immer von Anfang an in den musikalischen Zweig gehen. Und meine Eltern haben gemeint, so ganz klassisch, na, mach den Sprachenzweig, das bringt dir viel mehr beruflich, eben dieses riesige Sicherheitsdenken, was ich auch mitbekommen habe von ihnen. Also ich bin dann in den Sprachenzweig gegangen und wie ich 18 war und quasi alles machen hätte können an Ausbildung, habe ich mir gedacht, ich kann keine Gesangsausbildung mehr anfangen, weil ich habe jemanden gesehen, der 8 Jahre lang neben mir das schon gelernt hat. Das kann ich nicht mehr aufholen. Und umso älter man wird, umso mehr, finde ich, lässt aber dieser Gedanke nach, dass man keine Zeit hat. Umso mehr denke ich mir, ich kann noch alles anfangen. Aber das ist vielleicht auch, weil man dann auch Beispiele sieht.
Oder weil man vielleicht mehr Sicherheit hat und sich denkt, ich kann nichts verlieren.
Ach, genau, ja.
Also wenn ich nicht gerade meinen Job kündige und meine Wohnung kündige und so,
ja.
Dann also kann ich probieren.
Genau. Bei mir war es ja auch so, ich habe eben noch kein Kind, wo ich Verantwortung habe. Ich hatte die Personalwohnung, wo ich gewusst habe, so, ich hatte keine Verantwortung in dem Sinn. In der Schule, ich habe von der Schauspielschule, finde ich, extrem viel mitnehmen können, was ich mir gedacht habe, wenn ich mit 19 die Schauspielschule angefangen hätte, wäre das ganz anders gewesen. Hat beides sicher Vor- und Nachteile. Für mich hat es in dem Alter total super gepasst.
Ich hab auch eine AHS gemacht. Wir alle drei, ja. Eigentlich. Und ich finde das irgendwie total schwierig, wenn man so eine allgemeine Schule macht, dass man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, was man von der Welt erwartet, von sich selbst. Ich glaube, deswegen fangen auch so viele wie wir zwei BWL an oder Lehramt oder Jusmedizin, diese klassischen Sachen, weil das ist halt das, was viele Leute machen und das macht das auch irgendwie sicher. Sinn. Ja?
Ja.
Du weißt, wo du hin willst, aber so, dass du sagst, okay, mich interessiert die Pathologie, deswegen studiere ich das jetzt wie 8 andere in Österreich im Jahr. Wird wahrscheinlich jeder Elternteil auszucken und sagen, bist du irgendwie noch ganz normal. Aber im Grunde, ich habe viel Studienberatung gemacht und ich habe gesagt, man beendet ein Studium nur, wenn es ihm interessiert. Man ist auch nur gut in dem, was einem interessiert und dann schafft man es auch.
Mhm.
Also ich glaube, das ist... Und das vergisst man manchmal in der Stelle. Aber man weiß es auch nicht, weil in der AHS, man hat ja null Einblick drin,
ja.
Was man eigentlich machen kann.
Ja. Es wird dann auch immer von außen, also von Eltern oder Bekannten oder was auch immer, immer auf einen eingeredet, so, naja, aber zwar ein nettes Hobby, das kannst du jetzt so nebenbei vielleicht machen, aber so sicher ist das nicht und schau, dass du einen gescheiten Job hast und dass du mal irgendwie dich auch versorgen kannst. Und also gerade wenn man dann in den Kreativbereich will, so wie du jetzt eben, das wird halt oft auch belächelt, so ein bisschen so, wie geht man damit um? Oder bist du belächelt worden, weil du gesagt hast, so, und ich schmeiße jetzt den Job hin und fange jetzt eine Schauspielausbildung an?
Ich habe in meinem privaten Umfeld überhaupt niemanden, der irgendwie in der Künstlerszene ist. Also ich hatte null Plan. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es private Schauspielschulen gibt, staatliche Schauspielschulen, was sind die Unterschiede? Ich habe manchmal so halbherzig, wenn es mir nicht gut gegangen ist und ich habe mir gedacht, ich muss was ändern, dann habe ich einmal so gegoogelt ein bisschen, dann habe ich die Preise gesehen und bin gleich wieder weg. Am Anfang war es natürlich auch von meinen Eltern, willst du das jetzt wirklich machen und überlegt er das gut. Im Nachhinein, wie ich dann angefangen habe und es dann geheißen hat, ja, Weihnachtsfeier und die Elfriede Ottis in der Schule, waren sie super stolz und es hat sich komplett umgekehrt. Aber am Anfang war es schon so, ja, was will ich jetzt damit? Und man hinterfragt sich ja selber dann total. Deshalb habe ich vorher auch Bauchgefühl gesagt, weil ich mittlerweile voll auf dem Trip bin. Das Trust Your Gut ist für mich heilig geworden. Wenn ich für mich die Sinnfrage nicht beantworten kann und dass das, was ich mache, einen Sinn für mich hat, dann bin ich, wie du sagst, nicht gut in dem. Dann mache ich das nicht. Aber ich glaube, man kriegt manchmal so ein bisschen antrainiert, so die Welt kann halt nicht immer Spaß machen. Oder wenn man schon sich in dem falschen Schulzweig befindet, dann denkt man sich, ja, das gehört dazu. Man muss halt lernen Sachen, die einem nicht unbedingt Spaß machen. Und das zieht sich dann oft so ins Berufsleben weiter. Und ich glaube, es gibt total viele Leute, die in irgendeinem Beruf so aufgehen könnten, aber durch dieses Sicherheitsdenken eben wirklich jahrzehntelang in einem anderen Beruf sind, der ihnen gar keinen Spaß macht.
Mhm. Macht die Schauspielerei immer Spaß?
Nein. Das klingt immer so nach der künstlerische Beruf, wo man sich so entfalten kann. Aber ich glaube, man muss in jeder Schiene den Bereich finden, der einem glücklich macht. Weil ich bin jemand, der sehr rebellisch veranlagt ist, mit dem auch sehr oft kämpft. Es kann sein, dass man als Schauspieler eben so die Marionette vom Regisseur ist, der sagt, so und so will er das und du kannst dich nicht ausprobieren. Oder du spielst ein Stück, das dich eigentlich vom Thema überhaupt nicht interessiert. Von dem her ist halt oft, ja, es gibt ja auch nicht wahnsinnig viele Jobangebote.
Ja, du hast im Sommer, deswegen bin ich jetzt ein bisschen drauf, ich meine, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, was du im Sommer gesagt hast, aber so irgendwie in die Richtung, wenn ich eine Rolle möchte, müsste ich sie mir selbst schreiben, so irgendwie.
Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern auch, was ich damit gemeint habe. Es ist mir privat, wie auch im Schauspiel, geht es mir oft so, dass ich falsch eingeschätzt werde oder dass jemand zu mir sagt, ah, ich habe geglaubt, du bist so und so und jetzt habe ich mit dir geredet, jetzt bin ich draufgekommen, du bist so und so. Im Schauspiel ist es ja auch oft so, dass man als Typ besetzt wird oder dass man eine Rolle halt dann kriegt und die Leute annehmen, so bist du. Ja, ich mache halt gerne mal einen Schmäh, werde dann vielleicht nicht so ernst genommen, wie ich es vielleicht manchmal gern würde oder manchmal ist man dann auch wieder sehr recht, wenn es nicht ernst genommen wird. Aber denkt man dann, ja, ich würde vielleicht auch gerne mal eine tiefgründigere Rolle spielen, wo wirklich eine ernste Thematik dahinter ist.
Als was für ein Typ bist du besetzt?
Was mich am meisten ärgert, ist, wenn's keine richtigen Rollen sind, sondern wenn es einfach etwas Optisches ist. Also ich denke mir, ich habe keine Schauspielschule gemacht, dass ich dann irgendwo
in einem... vom Hauptdarsteller, die nichts redet.
Genau, zum Beispiel. Ja, so in die Richtung. So quasi, ja, blond und der zieht mir jetzt ein Kleid an und fertig. Oder in die Richtung.
Aber machst du Fernsehen und Theater oder machst du mehrheitlich Theater?
Also zurzeit mehr Theater. Mhm. Ich würde gerne mehr Fernsehen machen.
Warum? Willst du ja mehr Fernsehen machen?
Ich habe so im Unterricht oft gehört, ich bewege mich zu wenig. Ich glaube, das stimmt auch. Also gerade, ich könnte auch im Sitzen nur übers Gesicht die Monologe spielen. Ich habe nicht so diesen Drang, dass ich wirklich so komplett all meine Gliedmaßen wegstrecke und das mache. Und deshalb, glaube ich, liegt mir dieses Reduziertere auch mehr. Mhm.
Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, weil ich habe keine Ahnung davon. Was macht man in der Schauspielausbildung? Also was lernt man da? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, dass man wahrscheinlich Sprachtraining hat und solche Sachen, aber eigentlich weiß ich nicht genau, was da passiert.
Ja, das ist die urinteressante Frage, weil Sprachausbildung, das habe zum Beispiel ich nicht gewusst, dass das dabei ist, dass es wirklich so ein Bühnendeutsch gibt, das war mir voll fremd. Ich habe mir gedacht, ja, schönes Hochdeutsch, so. Dass es wirklich so diverse Regeln gibt, das war mir nicht bewusst. Was mir an der Schauspielausbildung extrem taugt hat, ist dieses Ganze, was nach innen geht, wo du wirklich am Anfang mal so von diesem Stresspegel runterfährst, der dir gar nicht so bewusst ist, wenn du in einem Job bist, der dir keinen Spaß macht und du ständig so auf einer inneren Nervositätsskala ganz oben bist, dann wirklich mal diesen Unterschied zu spüren auf ich bin jetzt entspannt. Das war so ein Aha-Erlebnis. Dann auch so diese Partnerübungen, die man macht, wo du machst ja nicht gleich Szenen, sondern es sind wirklich so Übungen, wo man jemanden folgt, Impulse folgen, wirklich wie beim Tanzen zu schauen, ah, was macht die andere Person? Und es geht so wenig dann auch oft um dich. Und das ist, finde ich, auch cool beim Schauspiel, weil man glaubt so von außen, es geht nur um einen selber und wie schaue ich jetzt aus, wenn ich das spiele oder wie rede ich dabei. Aber viel cooler ist, wenn man in einer Szene sich wirklich auf den Partner so konzentriert, dass man sich selber total wurscht ist. Ich glaube, dann spielt man auch am besten.
Ist das ja nicht verunsichernd, wenn man weiß, dass der andere das jetzt genauso macht und so extrem auf einen fokussiert ist? Oder blendet man das auch aus?
Das blendet man überhaupt nicht aus. Das war auch für mich, ich habe immer geglaubt, ich bin so extrovertiert und offen und, ja, extrovertiert und offen. Und dann bin ich draufgekommen durch diese Übungen oft, was ich eigentlich für eine Distanz brauche und wie zu nah mir diese Übungen oft sind.
Aber ist es auch schwer, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel wie in Nestor in Schwächert, du spielst jetzt ein ganzes Monat eine Rolle dort. Ist es dann schwer, eben die Rolle auch zu verlieren und zu sagen, ich höre jetzt oft, also es ist jetzt die letzte Vorstellung und das ist es jetzt.
Da war es sehr cool, dass es die letzte Vorstellung war, weil ich war ein Huhn. Also ich war Also es war ja nicht wirklich ein Huhn, aber es waren die Adabai-Damen, die immer als Chor funktionieren und geschlossen immer reden und von der Körperform in Richtung Huhn tendieren. Und ich habe gemerkt, dass, also ich habe von Haus aus schon ein Hohlkreuz und dann in dieses Huhn-Doppelhohlkreuz gehen und ich habe das wirklich körperlich dann am Schluss schon gespürt, dass ich mit der Tasche in der Hand die Schultern bei den Ohren habe und dass du dann nicht nach der Vorstellung auslässt und du nimmst das dann so mit und dann war ich einfach nur noch verspannt, also da war ich froh.
Ja, kann ja auch ein gutes Gefühl sein, die Rolle loszuwerden.
Genau. Und ich spiele ja auch auf der Rax die Frau auf der Couch. Also ist nichts Unanständiges, ist eine Therapiesitzung mit Sigmund Freud. Ich bin eben die Frau auf der Couch, nicht der Sigmund Freud. Da geht es um Hysterie. Ja, da ist es. Es ist so interessant, wenn man dann recherchiert, auf wie viele Parallelen man immer draufkommt, die man auch so in sich hat. Also ich will mich jetzt nicht als hysterisch bezeichnen, aber es gibt einfach immer so leichte Tendenzen, die du selber in deinen Facetten einfach bemerkst und mit denen du dich dann auseinandersetzt. Also ich finde es eigentlich immer bereichernd so.
Ersetzt das dann eine eigentliche Therapie, wenn man so viel mit sich selber zu tun hat? Oder bringt es nur das hervor, dass man eigentlich wirklich dann in Therapie muss, weil einfach so viel rauskommt?
Also ich finde überhaupt nicht, dass es eine Therapie ersetzt, weil das ist auch der Kritikpunkt, den ich am Schauspielunterricht grundsätzlich auch habe, dass wenn du Übungen machst, du ja dann nicht psychologisch betreut bist und du gehst oft aus Übungen raus und denkst dir so, was mache ich jetzt mit diesem offenen Paket, wie gehe ich damit um? Und ich habe auch schon öfter, auch durch die FH schon, also auch in der Diätologieausbildung, wo man ja Supervision kennenlernt und im Krankenhaus, das ja sehr sinnvoll ist, dass das gemacht wird, immer schon ein bisschen zu tun damit gehabt, ob das jetzt in Form von Coaching war oder Supervision oder eben auch wirklich Psychotherapie. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass jeder jederzeit immer eine Psychotherapie machen kann, weil es geht einfach immer um die aktuellen Probleme, die einen beschäftigen.
Ich habe eine Anschlussfrage zu dem, was die Brenda vorher gesagt hat, mit dem aus der Rolle rauskommen und ob das gut ist oder schlecht ist und der ganze Weg oder der Prozess ist ja auch so, also gerade wie zum Beispiel in Schwächert, wenn man längere Zeit mit immer den gleichen Leuten eng auf einem Fleck zusammen ist und zusammenarbeitet, wie schwer fällt es einem, da wieder dann in den normalen Alltagsrhythmus zu kommen, wenn das auf einmal weg ist? Ist das Bei mir war das einmal im Jahr so und ich wusste, im nächsten Jahr bin ich wieder da und das ist wieder super. Aber wenn man dann weiter, also wenn man von einem Stück zum nächsten und dann immer wieder diese Enge hat, wie geht man damit um?
Das hat ganz, ganz viele Vor- und ganz, ganz viele Nachteile. Ja. In Schwächert war es wirklich so eine super Gruppe. Das ist ja nicht überall so, dass man auch gern danach noch stundenlang zusammensitzt. Innerhalb von dem habe ich für mich gelernt, dass ich mich eben manchmal zurückziehen muss, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe. Und da ist oft das Schwierige, wenn du jetzt eben in ein neues System reinkommst, hast du nicht sofort deine Routinen. Und ich komme dann meistens relativ spät drauf, dass ich mir zum Beispiel eine Yogamatte mitnehme und mich dann hinter das Haus auf die Wiese haue und dann ein bisschen für mich einfach bin. Und dann kann ich auch damit gut umgehen, wenn ich dann wieder in der Gruppe bin. Also man muss da, glaube ich, für sich so seine Balance finden. Und es ist auf der einen Seite überhaupt oft schwierig, dass man so sein ganzes Jahr überhaupt plant, dass man weiß oder dass man oft nicht weiß, so was ist jetzt das nächste Projekt oder habe ich ein Stück dann für Herbst. Und oft brauchst du aber das, dass du es nicht weißt und dass du diesen Freiraum hast, falls dann auf einmal spontan was kommt, was oft der Fall ist, dass die Dinge so kurzfristig passieren. Und das ist auf der einen Seite, geht das natürlich wieder voll ins Sicherheitsdenken rein und da muss man eine Gelassenheit auf der einen Seite entwickeln und auf der anderen Seite eben so ein bisschen ein Plan B auch irgendwo. Und da bin ich ganz froh, dass ich auch das diätologische Standbein so habe. Und dann, ja, also ich bin zum Beispiel nicht so jemand, der extrem trauert, wenn jetzt eine Produktion vorbei ist, weil ich mir denke, ich bin immer so froh über diese verschiedenen Leute, die ich kennenlerne und mein Freundeskreis und mein Bekanntenkreis hat sich so erweitert durch das und ich mag das total gern und die ich gern mag, die kann ich ja dann so nach der Produktion, kann man auch sagen, hey, gehen wir mal auf einen Kaffee. Die sind ja dann nicht aus der Welt. Und im Gegenzug war es im Spital so oder in anderen Jobs, die 40-Stunden-Jobs, dass du halt immer die gleichen Leute siehst, jahrelang. Und ich halte ja nicht einmal mich selber jeden Tag aus. Und es ist für mich so logisch und nachvollziehbar, dass einem Personen mit der Zeit einfach auf die Nerven gehen, weil jeder halt seine Eigenarten hat. Und da in einem Bürojob kannst du da nicht wirklich aus, du kannst nicht ausweichen.
Du hast mir eine total schöne Überleitung gebastelt, selber. Das ist mir so toll, wenn unser Gäste so Überleitungen basteln, um das zu wissen. Und zwar habe ich die nächste Frage für dich, nämlich, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Auf jeden Fall meine Eltern, ich glaube jeden wahrscheinlich. Da ist eben auch dieses riesige Sicherheitsdenken, was ich schon mitgebracht habe in dem Beruf auch. Und mit dem ich, ja, also eine Zeit lang habe ich es wirklich von mir so wegwälzen wollen und habe mir gedacht, ich gehe jetzt komplett in eine andere Richtung. Aber es ist auch schon gut, dass man das hat. Die Balance ist halt immer wichtig. Und dann sind es eigentlich, also alle meine Freunde haben Eigenschaften, wo ich mir immer denke, boah, cool, ich wäre gern so. Also ich habe eine Freundin, die ist extrem zielstrebig und motiviert und aber so permanent motiviert, wo ich mir immer denke, boah, ich habe so Phasen, so Anlaufphasen, wo ich mir denke, jetzt reiße ich alles um und dann ist aber wieder so totale Sintflut, Ebbe, keine Ahnung, Keller. Auch eben die Patrizia und du in Schwächert, wie ich euch gesehen habe, weil wir vorher drüber geredet haben, das ist auch sowas, wo ich mir oft gedacht habe, boah, beneidenswert. Na, wie's ihr drauf wart, weil ich bin oft so emotional geleitet und mich überfordert oft so der Alltag, dass man überall so eine gewisse Gefühlskälte oder sowas Monotones haben muss. Und ja, bewundere das dann. Also wenn ich euren Job gemacht hätte, ich glaube, ich wäre ganz oft sehr emotional ausgezuckt irgendwo. Und das, ja, das finde ich dann sehr cool, wenn jemand so, ja, diese Coolness, dass man nicht nach außen sieht, wie der Mensch gerade, was er sich denkt und wie er fühlt. Das sieht man bei mir, glaube ich, immer. Also wenn mir was gegen einen Strich geht, ich kann es nicht verbergen. Man sieht mir das im Gesichtsausdruck an.
Aber glaubst du nicht nur, dass du das von dir selbst glaubst? Ich meine, ich habe es mit vielen Leuten. Also ich glaube, Leute, wenn man sich besser kennt, sieht man das.
Ja.
Ich meine, ich weiß auch bei Christiane, wenn ich sie anschaue, was Sache ist. Also wir kennen uns halt gut genug mittlerweile. Ja. Aber ich glaube, wenn jemand dich nicht kennt, ich glaube, ist das nicht so einfach.
Ja, vielleicht. Ich habe halt nur den Blick von innen. Mhm. Aber das ist auch was, warum ich zum Beispiel, also Werbung ist ja in unserem Beruf eins der bestbezahltesten Sachen. Okay. Und ich kann mich aber mit Werbung einfach nicht anfreunden, weil das für mich einfach so unauthentisch ist. Mhm. Und ich habe für mich immer so dieses Streben nach voller Authentizität. Puh. Okay. Wär gern immer in jeder Lebenssituation authentisch und ehrlich zu allen. Und gerade bei der Werbung komme ich mir einfach oft so blöd und aufgesetzt vor bei diesen Dingen und deswegen weiß ich auch, dass das für mich was ist, wo ich nie gut sein werde in dem. Und auch im Leben denke ich mir oft, das sieht man mir jetzt an.
Also ich hab von vorher noch eine Frage mitgenommen. Mhm. Und zwar eine sehr pragmatische Frage, nämlich, wenn man jetzt als Schauspielerin arbeitet im Theater und sagt, okay, ich weiß jetzt vielleicht, was mein nächster Job ist oder so, aber wie macht man das mit Krankenversicherung, Steuern zahlen, angemeldet sein, diese klassisch bürokratisch zarten Dinge im Leben?
Mhm. Also ich bin da ja ein Sonderfall, weil ich ja als Diätologin zuerst selbstständig war. Also bei mir war eben dieser Punkt, okay, ich will jetzt eine Schauspielausbildung machen, ich wechsle jetzt vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Das heißt, da habe ich mich mal ewig lang damit beschäftigen müssen, was ist das und was brauche ich da alles dazu? Und ich habe Gott sei Dank eine super Buchhalterin, die mir da eigentlich alles abnimmt. Aber dann kommen natürlich diese Dinge dazu, wie ich bin jetzt für einen Monat dort und dort angestellt
Also wird man Schauspielerin wirklich angestellt bei der Produktion?
Das ist total unterschiedlich. Okay. An größeren Häusern, da kann man auch nicht pauschalisieren, aber manchmal wird man angestellt, manchmal kriegt man pro Vorstellung gezahlt, es ist alles unterschiedlich.
Und was ist das Ziel? Was ist das Yay, urcool?
Das Yay, urcool? Ja. Am Schauspieler sein oder am Geld verdienen?
An der wie Geld verdienen. Also ist das Ziel, angestellt zu werden? Oder ist das Ziel, also pro Vorstellung bezahlt bekommen? Oder was ist die beste Kombination für dich?
Ja, das ist eine super Frage und ich glaube, ich kann es gar nicht beantworten, weil im Endeffekt ist es so, dass ich durchs Diätologin sein immer die selbstständigen Beiträge von der SVA zahlen muss. Und wenn ich jetzt zusätzlich ein Projekt habe, wo ich angestellt bin, zahle ich doppelt Krankenversicherung ein und das wird ja dann am Jahresende wieder quasi, kriegst du dann wieder einen Teil zurück, und das was doppelt ist. Das Gute ist wirklich, dass ich mich mit dem gar nicht so befassen muss vielleicht. Ja. Das, was für mich einfach wichtig ist und auch eine Herausforderung, ist einfach alles sammeln, alles mitschreiben, alles so parat haben, dass wenn dann meine Buchhalterin kommt und fragt, hey, wie war denn das in dem Monat, dass ich dann sagen kann, schau, so.
Ja. Also man hat schon auch das Leben eines Selbstständigen. Also ja, genau total. Genau die Sachen, die nämlich für jeden Selbstständigen und jede Selbstständige wahnsinnig mühsam sind.
Ja, also ich kenne es jetzt von meiner Seite so, es gibt natürlich, glaube ich, schon Leute, die an ein fixes Haus kommen, dann dort angestellt sind und jede Saison weiter dort spielen. Die haben ein ganz normales Angestelltenverhältnis.
Was wahrscheinlich einfacher ist im Endeffekt.
Wahrscheinlich, ja, voll.
Und meine zweite Frage wäre gewesen, so wie ihr zwei in Rannersdorf Schwächert arbeitet.
Schrägstrich.
Ja, damit sie Leute auch finden, weil wenn Leute zuhören, sich denken, von was reden die ganze Zeit, dass die Leute wissen, nach was sie suchen, nämlich Nestro-Spiele.
Schwächert.
Die Vorstellungen sind ein bisschen was über einen Monat. Und davor sind halt Proben wahrscheinlich, nehme ich mal an und so weiter. Ist das nicht fürs Privatleben auch total mühsam, dass es immer am Abend ist, dass man spät nach Hause kommt, dass man immer in einem anderen Rhythmus ist, als die meisten Leute, die halt normal arbeiten gehen?
Ja, ich glaube, es hängt vom Alter ab, weil bei mir war es so, ich hasse es jetzt noch immer, früh aufstehen zu müssen. Also ich bin überhaupt kein Morgenmensch und ich brauche meine 8 Stunden Schlaf, sonst bin ich grantig. Da bin ich immer grantig. Und für mich war das super, weil ich am Abend einfach lieber gearbeitet habe. Ich habe auch mal in einem Lokal nebenbei während der Schauspielausbildung, so ganz klassisch, weil ich mir dachte, jetzt muss ich noch Kellnerin sein in meinem Leben, habe ich das zusätzlich gemacht und das ist heftiger für mich gewesen. Okay. Also wirklich dieses bis um 3, 4 in der Früh dann wo zu sein, dann ist wirklich der nächste Tag weg. Aber wenn ich weiß, okay, um 10, 11 ist die Vorstellung aus, damit kann ich noch gut umgehen. Okay. Wenn ich dann weiß, ich habe am nächsten Tag den Vormittag für mich, ist das super.
Also ich vermute mal, dass meine Eltern sehr stolz sind auf das, was du irgendwie geschafft hast und kommen sie auch brav zu jeder Vorstellung oder schauen sich immer jedes Stück an, wo du mitspielst oder sagen sie irgendwann, also Theater hätten wir jetzt genug gehabt. Erzähl uns einfach, wie es war.
Also sie waren alles anschauen. Sie waren auch auf der Rax oben in Freud anschauen. Ich glaube nur, dass sie lieber die lustigen Komödiengeschichten haben. Also beim Freud war es schon so, ja, cool, aber so quasi, was mache ich damit? Aber ich glaube, stolz sind sie immer.
Und würdest du für eine Rolle dich auch total verändern? Ich finde es immer so witzig, ja. Also würdest du zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Rolle über den ganzen Sommer, dann muss ich mir aber die Haare abrasieren dafür. Würdest du es machen?
Wo? Am Kopf.
Wohin du möchtest.
Ich würde ja gern so urschräge Sachen spielen. Auch so schräge Charaktere einfach würden mich total interessieren. Aber ich finde es zum Beispiel vielleicht wegen meiner Diätologieausbildung, würde ich jetzt nicht 20 Kilo zunehmen oder 10 Kilo abnehmen. Solche Sachen, das finde ich einfach gesundheitlich nicht sehr sinnvoll. Typveränderungen kommt, glaube ich, wirklich aufs Angebot an und was das für eine Veränderung wäre. Ob ich jetzt gerade so in der Laune wäre, so, ja, cool, das wollte ich eh schon mal ausprobieren.
Ja, Haare abrasieren zum Beispiel, Glatze.
Ich schaue, also ich habe bei der Abschlussproduktion von einem Jahrgang aus unserer Schule, habe ich einen Mann gespielt. Und da hat mir eine Lehrerin danach ein Foto auf Facebook geschickt, wie ich denn ausschaue, nämlich wie so ein berühmter Schauspieler. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer es war. Und dann bin ich draufgekommen, ich habe schon recht männliche Züge, so, also härtere Konturen, keine Ahnung. Und deswegen weiß ich, dass mir das absolut nicht steht. Also Haare abrasieren wäre nein. Okay. Oder hast du ein Rollenangebot?
Nein, leider nicht, aber ich denke mal, sich zu überlegen, ich werde Schauspielerin, vor allem wenn man es jung macht, ich glaube nicht, dass man sich das sehr stark im Vorhinein überlegt, was da alles kommen kann. Oder wo sind meine eigenen Grenzen, wo gehe ich nicht hin?
Ich glaube ja für mich, also das Schauspiel, mich hat sehr lange auch die Frage beschäftigt, warum geht jemand auf die Bühne? Was ist überhaupt die Hintergrundmotivation? Und ich habe auch mich sehr lange hinterfragt, ist es einfach ein Aufmerksamkeitsbedürfnis? So, hallo, da bin ich jetzt und schenkt mir doch Aufmerksamkeit. Und ich habe für mich herausgefunden, dass mich die Psychologie am Schauspiel einfach extrem interessiert. Und ich weiß auch nicht, ob ich ewig Schauspiel weitermachen will, weil für mich das oft so ist, wenn ich ein Thema für mich abgehandelt habe, dann will ich was Neues machen.
Verstehe.
Und mich würde Psychologie studieren zum Beispiel auch extrem interessieren. Und deshalb ist das immer so eine, ja, schwierige Frage für mich mit den Rollen.
Aber würdest du auch zum Beispiel jemanden total bösen spielen? Also zum Beispiel, ich denke mal, für als Mann muss es total schwierig sein, zum Beispiel einen Pädophilen spielen. Mhm. So richtig Abgrund, ja? Wo man auch wahrscheinlich in die eigene Psyche schon reinschauen muss und tiefen. Also ich glaube, da muss man schon einen harten Magen haben dafür.
Ja, aber gerade diese Sachen, die interessieren mich schon sehr. Warum tickt jemand anders als ich zum Beispiel, das verstehe ich oft gar nicht. Also ich verstehe nicht, wie jemanden, was fällt mir ein? Also ich habe zum Beispiel mal Tinder gehabt und da trifft man ja unterschiedlichste Männer. Da bei den Gesprächen bin ich oft drauf gekommen, also ich finde es so spannend, warum kann man mit einem so von jetzt auf jetzt so ein super Gespräch führen und stundenlang über Gott und die Welt reden? Und warum klappt es mit manchen so gar nicht? Und ja, das ist was, wo ich auch keine Antwort drauf habe, wo ich dann wirklich merke, man sagt einen Satz und dann bricht das ab und dann ist aus, da entwickelt sich einfach kein Gespräch. Und aber so kranke Persönlichkeiten, das interessiert mich, weil ich mir dann denke, was ist da im Kopf?
Und glaubst du, dass es als Frau ein bisschen schwieriger ist als in der Schauspielerei als für Männer?
Definitiv anhand schon von, wenn man jetzt sich die klassischen Stücke anschaut, dann ist es ja oft so, dass es viel, viel mehr Männerrollen gibt, vor allem die großen Rollen sind ja meistens die Männerrollen. Und was super wäre, ist, wenn einfach die Stücke, die modernen, die neu nachkommen, einfach, wenn da mal die Frauenrollen angasen würden, dass da mal viel reinkommt.
Die Gesang, ich habe ja eigentlich unseren Podcast ein bisschen angefangen oder die Liebe zu Podcast entdeckt über den Podcast der Girty Feminist. Und da gibt es eine Folge, wo sie sprechen über The Bechdel-Test in Movies. Und der Bechdel-Test ist ein sehr einfacher Test, nicht, dass ich mir merken würde, aber es gibt ihn, wie man feststellt, ob ein Film oder ein Theaterstück auch, es geht nicht für beides, eigentlich ein bisschen geschlechtergerecht ist. Und das ist die drei Kriterien, dass es zumindest zwei Frauen gibt, die mitspielen, dass man sie auch miteinander reden sieht und dass sie über etwas reden, was nicht über einen Mann ist. Das ist so der kleinste Test, den man sich vorstellen kann. Und ich glaube, es gab eine Studie dazu, dass es, glaube ich, 90% der Filme, die es gibt, diesen Test nicht entsprechen. Das ist eigentlich total arg, wenn man das mal sich überlegt, wie selten man zum Beispiel weiß, wie eine Frau in einem Film heißt oder was sie eigentlich beruflich macht, was genau das Thema ist. Natürlich bei den klassischen Stücken war das kein Thema, weil es gut war, weil da haben wir genug Männer gehabt. Aber meine Frage geht auch in die Richtung, wenn zu viele Männer vom Fleck sind, dann sehen sie das auch nicht mehr, dass Frauen es schwieriger haben in dem Beruf. Und dass sie, und ich meine, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, mit Politik ist das ähnlich. Dass dann die Männer kommen und sagen, ihr Frauen, ja, jetzt habt ihr es eh leichter, weil seit MeToo ist eh alles ein Thema und wird total bevorzugt und dann schaut man sich die Zahlen an, nein, ist nicht so. Und glaubst du, dass es für dich auch so ist?
Das ist für mich deshalb auch ein schwieriges Thema, weil ich sehr, sehr lange ein schlechtes Frauenbild gehabt habe. Also ich war im Gymnasium, mein Freundeskreis, ich war immer mit Burschen unterwegs, weil ich das einfach einfacher gefunden habe. In einer Burschengruppe, da gab es nicht so schnell Eifersuchtsthemen oder solche Dinge. Und ich habe mir mit Burschen eigentlich immer leichter getan. Und dann bei der Diätologie-Ausbildung habe ich eigentlich gar nicht dran gedacht, dass ich zuerst mit 20 Frauen in einer Klasse sitze und dann nachher im Spital auch wieder rein in einem Frauenbüro sitzen werde. Und deshalb, aber mir war das extrem wichtig, an diesem schlechten Bild, was ich habe, auch zu arbeiten, weil natürlich, wenn man selber auch eine Frau ist, hat man dann auch in Teilen ein schlechtes Bild von sich selber. Ich finde es extrem cool, jetzt zum Beispiel machen wir ein Projekt mit dem Mario Klein, der macht da Regie, wo wir berühmte Frauenpersönlichkeiten aus der Vergangenheit in die Jetztzeit holen und sie in einer WG miteinander kommunizieren lassen. Und das sind halt unterschiedliche Typen und ich bin da quasi vom Ansatz her die Virginia Woolf und mir taugt das total. Ich habe innerhalb von dem und auch schon vorher dann mich viel auch mit so diesen Frauenthemen eben beschäftigt, dass ich finde, das Grundproblem ist, dass eben viele, dass in unserer Gesellschaft die Frauen probieren eben die Stärken der Männer zu erfüllen und deshalb gleichgestellt zu sein, indem man sagt, okay, das ist jetzt die Liste, Männer sind so, 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 das müssen wir abhaken, dann sind wir gleichgestellt. Frauen haben aber so viele andere Stärken, wo für mich einfach klar ist, da muss es andere Systeme geben, die zulassen, dass Frauen einfach so sind, wie Frauen eben sind, dadurch ihre Stärken entwickeln können. Mhm. Weil ich kenne mich auch, also klassisches Thema ist ja Menstruation und ich weiß einfach, wie man da oft schwanken kann und in klassischen Berufen, wer will einen Chef haben oder in dem Fall eine Chefin, die man nicht, wo man nicht weiß, ist die heute so oder so drauf. Und das ist aber wieder auch dieses Monotone, wo ich auch sage, wo ich im Alltag oft kämpfe, dass man immer gleich sein muss. So dieses Gefühl habe ich halt. Und auch, ich schreibe gerade ein Kabarett und da ist ja auch so, dass die Frauenszene total klein ist. Da gibt es ja ganz wenige, ganz, ganz viele Männer und da...
Ja, Frauen sind nicht lustig.
Danke, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte jetzt nach dem, was ich vorher über das schlechte Frauenbild gesagt habe, nicht auch noch sagen, dass Frauen nicht lustig sind.
Ich habe das immer sarkastisch gemeint, das war jetzt nicht ganz gemeint.
Bei mir... schon, aber auch nicht, weil ich höre das oft, Frauen sind nicht lustig und mir ist selber aufgefallen, ich mache oft irgendwo einen Schmäh und Männer nehmen dich dann oft ernst und du meinst es aber als Schmäh. Und ich habe auf Facebook zum Beispiel einmal einen Satz gepostet, der hat geheißen, warum ist im weiblichsten Wort der Welt sogar das Wort Männer drin, bei Menstruation. Und da, also da sind Kommentare gekommen, wo ich mir gedacht habe, Leute, es war einfach nur so gesagt mit einem Zwinkerauge. Und dann kommt von der einen Seite, von der Männerseite kommt, oh je, jetzt springst du auch noch auf diesen feministischen Zug auf. Und von der Frauenseite sind mir Wikipedia-Beiträge in die Kommentarleiste reingestellt worden, wo denn das Wort Menstruation wirklich herkommt. Und so quasi auch die Frauenseite hat da zum Teil nicht verstanden, dass ich das als Witz gemeint habe.
Wieder aus dem Podcast, den wir beide hören. Ich hatte immer so einen Awakening-Moment in diesem Podcast, weil das ist im englischsprachigen Bereich schon ganz sehr groß, diese Frage nach dem Male Privilege. Warum Männer eigentlich gar nicht sehen, wie privilegiert sie in unserer Gesellschaft sind. Und da gibt es irgendwie so einen Talk dazu von der Moderatorin, wo sie sagt, das Problem ist halt, ja, es gibt Frauen, die nicht lustig sind, aber es gibt auch viel weniger davon. Und nur weil eine Frau mal nicht lustig war, ist es halt auch nicht fair zu sagen, alle Frauen sind nicht lustig. Und das ist auch etwas, was Frauen oft passiert, dass man als Geschlecht abgetan wird. Weil ich meine, es gibt auch genug Männer, die nicht lustig sind. Ganz viele. Auch Kabarettisten, die einfach nicht lustig sind.
Es gibt und extrem viele Männer, die nicht lustig sind.
Ja, und da würde man nicht auf die Idee kommen und sagen, alle Männer sind nicht lustig.
Genau. Ja, ja.
Also das ist irgendwie der Punkt. Und was Männer oft nicht sehen, ist, dass dieses Privileg, mit dem sie aufwachsen, dass sie nämlich, dass Männern viel mehr zugetraut wird, dass sie alles können und alles machen können und so weiter, dass das Frauen einfach nicht zugetraut wird. Und dass Frauen ab dem Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlich 25 sind, so, na, aber jetzt geht bald ein Kind, das muss man schon schauen. Ab 30 ist so, na, warum hat denn ich noch kein Kind? Und das ist aber immer ein Thema dabei. Oder, ja, ich meine, man kann doch nicht so viele Frauen aufnehmen, weil die haben Zyklen und dann sind sie alle bitchy. Ja, ja, aber das sind also ein paar Dinge.
Ja? Ja.
Oder, naja, aber die kannst du nicht nehmen, weil die immer so einen zu kurzen Rock an. Das würde man niemals jemand sagen.
Mhm.
Und das ist einfach das, was Männer nicht sehen. Und das macht mich total wahnsinnig. Ich bin ja noch zu Ende.
Aber es ist auch eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, ist ja genauso Schwarz-Weiß-Mann-Frau-Denken oft eben. Und was mich immer so stört an diesen Themen, ist, dass wenn man selber über diese Themen nachdenkt, wie viel man selber dann auch schwarz-weiß denkt, draufkommt, verdammt, ich bin da auch nicht so offen, wie ich gern wäre oder, ja.
Ich glaube, das muss man auch lernen nämlich. Ich glaube, man muss auch lernen, hinzuschauen. Man muss auch lernen, was zu sagen.
Ja, was dazu kommt bei mir ist zum Beispiel, dass ich wahnsinnig ungern in Schubladen gesteckt werde. Und wenn du solche Statements gibst, dann bist du sehr, sehr schnell in irgendeiner Schublade. Und was mir auch noch, ich meine, ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber bei mir war das Thema mit dem Wiener sein. Ich bin ja Wienerin. Mhm. Immer oder ganz oft habe ich in der Vergangenheit gehört, Wiener sind unsympathisch. Mhm. Und ich habe das so abgespeichert gehabt, dass ich nirgends sagen wollte und dann teilweise auch wirklich nicht gesagt habe, dass ich aus Wien bin. Ich habe dann sehr schnell Dialekte angenommen.
Zum Beispiel?
Oje, wenn ich es jetzt demonstrieren muss.
Nein, aber vielleicht habe ich ein Bundesland, das meine ich.
Oberösterreich oder so. Tirol, also aus unserer FH, da waren ja 18 Leute aus den Bundesländern und Wir waren nur zwei Wiener. Und da habe ich, also ich nehme das halt dann recht schnell an und wenn ich dann fort war und ein bisschen was getrunken habe und das hat mich wer gefragt, wo ich herkomme, dann habe ich einen oberösterreichischen Dialekt auspackt und habe nicht gesagt, dass ich Wienerin bin. Und irgendwann war dann der Punkt, wo mir das so auf die Nerven gegangen ist, dass alle immer sagen, dass Wiener unsympathisch sind, dass ich mir gedacht habe, so, ich muss jetzt die Wiener verteidigen. Und dann war ich da voll radikal und habe immer gesagt, nein, das ist nicht so und ich bin Wienerin und ich bin nicht unsympathisch, sonst wärst du nicht mit mir befreundet. Und es gibt auch ganz viele andere Wiener, die nicht unsympathisch sind. Und dann komme ich oft an diesen Punkt, wo ich mir denke, klar, man entwickelt sich weiter im Laufe seines Lebens, aber mich schockiert das dann oft, wie ich anders denke, wie ich mir denke, boah, letzte Woche habe ich über das Thema noch so gedacht und heute denke ich so und eigentlich traue ich mich schon gar kein Statement mehr abgeben, weil nächste Woche denke ich dann so.
Das, was du auf Facebook postest. Zum Beispiel würdest du für dich aufpassen, was du postest, um nicht in die Schublade Wienerin und Feministin zart zu kommen, weil du Angst hättest, dass du vielleicht dann schwierigere Rollen findest.
Ich poste eigentlich immer nur, wenn mir gerade nach irgendwas ist. Also gerade so, weil die Kombi zwischen Diätologin und Schauspielerin, ich immer überlegt habe, soll ich das trennen, aber dann brauche ich zwei Instagram-Accounts und mich interessiert das eigentlich gar nicht, eins überhaupt regelmäßig zu führen, zu Werbezwecken. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nein, das ist einfach die private Sandra. Und wenn die private Sandra jetzt sich denkt, das muss sie posten, dann postet sie das. Und ich habe nie so den Anspruch gehabt, politische Themen zu thematisieren. Das ist vielleicht in der Branche schon ein Thema dann. Aber ja, sonst war da bisher noch nichts, was kritisch war.
Nächste große Frage. Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz extrem auf meinen Freundeskreis. Also, dass ich die Menschen kennenlernen durfte und die jetzt auch in meinem Umkreis habe, die mich jetzt umgeben. Das ist einfach so viel mehr Lebensqualität, die ich habe. Das ist eigentlich das, was mich am meisten stolz macht.
Hast du da einen kleinen, aber feinen Freundeskreis oder eine große Gruppe an Menschen, aus denen man schöpfen kann?
Ich habe schon so einen kleinen Stammfreundeskreis. Das sind, glaube ich, so, ja, die kann man an einer Hand abzählen. Aber ich bin genauso stolz auf viele, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich jetzt nicht so intensiven Kontakt habe, aber die ich da trotzdem so dazu zähle in meinem Umfeld.
Und bei dir selber?
Auf was ich selber stolz bin? So mit sich Leben lernen. Es ist so witzig, man ist eigentlich immer in seinem Körper drinnen, man ist immer ich und wir suchen uns aber das ganze Leben so. Ja, einfach immer mehr akzeptieren, wie man ist und nicht dagegen ankämpfen. So diese Minischritte vielleicht, auf die bin ich stolz.
Und würdest du sagen, du bist jetzt an einem Punkt, wo unter Anführungszeichen du fertig bist oder gibt es da immer noch mehr?
Nein. Da gibt es sicher immer mehr und immer, wenn man ein anderes Gefühl kennenlernt, egal ob das jetzt im Sinne von Freiheit zum Beispiel ist, dass man dann draufkommt, oh, man setzt sich die Grenzen eigentlich viel zu stark und man macht dann mal ein bisschen eine Grenze auf und dann fühlt man sich gleich komplett anders. Diese Dinge, da ist man nie fertig, glaube ich. Das ist, und es gibt auch, glaube ich, kein besser und kein schlechter, sondern es ist einfach immer anders.
Hast du eigentlich dein Diätologie-Ich und dein Schauspiel-Ich getrennt? Oder, oder versuchst du schon zu verbinden?
Ich habe mein Diätologie-Ich und meine dunkle Essensseite, die sind getrennt in mir. Aber Diätologie und Schauspiel im Ernährungskabarett, was ich vorhabe, wo ich jetzt eigentlich so ein normales, unter Anführungszeichen, Kabarett eingeschoben habe, das ist der einzige Punkt, wo sie sich wirklich verbinden. Sonst sind es halt so Sachen wie, was nehme ich mir in die Probe zum Essen mit? Und da merke ich, dass ich oft ja, mir Dinge einfach selber mache, wo ich merke, das ist bei anderen Schauspielkollegen so dieser typische Gang zur Leberkässemmel oder so.
Und was ist der beste Snack für dich?
Beste Snack ist eine Leberkässemmel.
Ja, okay, aber das ist jetzt deine dunkle Essensseite.
Genau. Der gehaltvollste ist etwas selber gekochtes. Aber ich snacke leidenschaftlich gern Sushi zwischendurch. Deswegen ist das für mich das Beste.
Wie stehst du so Fleisch?
Das ist halt... Ich bin definitiv kein radikaler Mensch. Alles, was in eine radikale Richtung geht, habe ich immer das Bedürfnis, rebellisch dagegen zu arbeiten. Ich bin über jeden Menschen, der seinen Fleischkonsum einschränkt, auf der Welt froh, weil es ökologisch super ist. Aber ich finde es nicht gesundheitsgefährdend, Fleisch zu essen. Natürlich muss man da immer differenzieren, weil es werden leider immer die dreimal am Tag Fleischesser mit den Veganern zum Beispiel dann verglichen. Mhm. Und ich fall dann immer in den Topf mit den ganz Extremen, die nur sich ganz ungesund ernähren und zähle mich da aber auch nicht dazu.
Ich habe jetzt eine ganz andere Frage an dich, um wieder zu den lustigeren Dingen des Lebens zu kommen.
Und zwar, Essen ist lustig.
Nein, meine Frage ist, was bringt dich zum Lachen?
Alle Gacki-Witze, weil ich Diätologin bin. Eigentlich am liebsten habe ich Situationskomik, die wirklich spontan im Moment passiert. Das ist auch das, was ich beim Kabarett jetzt einfach merke. Und Kabarett war für mich eigentlich immer so im Kopf Situationskomik, bis ich dann draufgekommen bin, hey, die schreiben das ja ewig lang und dann lernen die das ewig lang auswendig und dann spielen die ja überall das Gleiche. Aber so wirklich alltägliche Sachen, gestern habe ich drüber gelacht, wie ein Freund aus einem Bierkrug trinkt.
Kannst du gut über dich selbst lachen?
Ja. Ja, das habe ich auch mir so antrainiert, dass ich immer die Erste bin, die das macht.
Auch eine gute Methode. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du ein Kabarett schreibst.
Mhm. Schleichwerbung.
Magst du uns erzählen darüber?
Ja, kann ich gern. Es ist so, es geht eigentlich um das große Thema, was mich eben beschäftigt. Logisch, über was anderes könnte ich gar nicht schreiben. Über so, was ist so das große Ziel oder wohin strebt man so als Einzelperson und was sind so diese ganzen Alltagsprobleme, Probleme in einem selbst, die eigentlich einem von diesem Großen, was man vielleicht auch gar nicht so definieren kann oder ein Ziel hat, was das ist, was einem davon abhält. Und das ist sehr viel.
Und du schreibst es für dich selbst?
Als Therapie meinst du?
Nein, als vielleicht einmal als Stand-up oder dass du. Oder ist es eher so ein Schauspiel?
Also ich habe einen Termin, wo ich das spiele vor Leuten.
Okay. Oder meinst du? Ja, so? Also ich habe nicht gewusst, welches Setting du das machen willst.
Also, ja.
Du alleine auf der Bühne als Stand-up-Comedian.
Genau, also ich habe jetzt ganz kritische Stimmen würden sagen, da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen Stand-up und Kabarett. Aber es war für mich ich habe die Schauspielausbildung begonnen mit dem Hintergedanken, ich würde eigentlich gern Sängerin sein und Kabarettistin. Und dass das so irgendwie alle Facetten vereint, dass ich mit dem alles machen kann. Und deshalb war dieses Kabarettschreiben immer schon in meinem Kopf. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt einen Termin ausmachen, weil sonst mache ich es nicht.
Magst du den sagen?
Am 25. Oktober im Tschocherl.
Das ist bald.
Ja.
Ich schaue wahnsinnig viel englische Comedy. Da ist es halt, also da gibt es, ich glaube, das Kabarett in der Form gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur diese Stand-Up-Comedy, auch oft mit mehreren Leuten. Also es gibt halt schon so mehrere auch. Wie kann ich mir das vorstellen bei dir?
Bei mir ist so, ich habe versucht, natürlich schaut man sich auch andere Dinge an, um einen Überblick zu bekommen, was machen die Leute so auf einer Kabarettbühne. Ich habe aber geschaut, dass ich mir selber wenig, so gut wie möglich keine Theorien durchlese, wie man ein Kabarettprogramm macht und so wirklich nach Schema F, weil ich weiß, dass ich so ein Theoriemensch bin, der immer zuerst die komplette Theorie verstehen will und dann erst überhaupt anfängt und oft dann Dinge gar nicht macht, weil man aus dem Theoretischen gar nicht rauskommt. Und deshalb habe ich das einfach so verfolgt, dass ich wirklich über 8 Monate immer aufgeschrieben habe, welche Themen mich gerade beschäftigen und aus diesem ganzen Pool dann das Kabarettprogramm gemacht habe. Und es geht viel um Zwischenmenschliches, um Psychologie, um eigentlich größtenteils um Alltagsthemen.
Aber wir reden jetzt schon wieder wahnsinnig lange.
Über wahnsinnig vieles.
Wahnsinnig vieles. Und ich versuche der Christiane gerade zu hinten,
dass ich zum Schluss kommen soll und das Ganze
und jetzt in einem drei Satz Fragen überspringen.
Um zum Ende zu kommen, weil wir haben jetzt wirklich schon sehr lange sehr viel geredet. Liegt dir noch irgendwas am Herzen oder gibt es noch etwas, was du der Welt noch sagen möchtest, worauf sie aufpassen sollen?
Naja, ihr habt mir jetzt meinen Kabaretttermin weggenommen.
Und kannst du gerne nochmal sagen, also doppelt
hält. Ich hätte noch eine Frage dazu. Also.
Ja, also ich spiele am 25. Oktober im Tschocherl mein Kabarett.
Wo ist das?
Das Tschocherl. Ich glaube, bei der Jonstraße in der Nähe.
Okay. Und wie wird das Stück heißen?
Ja, aber.
Okay. Und wenn jetzt ganz viele Schauspielmenschen zugehört haben und sich denken, die klingt so spannend, die möchte ich mal engagieren. Wo finden Sie?
Ich habe eine Homepage als Diätologin allerdings. Die heißt www.kompetenz-ernährung.at. Aber, was natürlich im Schauspielbereich viel sinnvoller ist, außer es ist ein Regisseur mit Darmproblemen, dann bitte da. Aber ich habe eine Facebook-Seite, die Sandra Schuller heißt.
Damit bleibt mir jetzt noch übrig, mich zu bedanken fürs Kommen und für das ehrliche Gespräch und viel Insight in die Schauspielerei und ins Essen und in dich. Und war schön, dass wir uns so kennengelernt haben.
Ja.
Schön, dich wieder gesehen zu haben. Und mir bleibt noch die letzte Frage. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Mit Kurkuma jetzt gerade. Also das ist gar kein Kaffee, gell? Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit ganz viel Milch, ohne Zucker und gleich in der Früh.